Mit diesem Ende seines kleinen Paris-Abenteuers ist unser Freund T-Rex irgendwie nicht zufrieden. Und mit der Rückkehr in seine muffige Studentenbude in der Berliner Suarezstraße noch viel weniger. T-Rex schaut auf den Kalender an der Wand über seinem Schreibtisch und erschrickt. Über 3 Wochen war er insgesamt weg. Nun ist er zu Hause, oh ja. Aber alles kommt ihm hier jetzt fremd vor, unwirklich. T-Rex ertappt sich dabei, dass er sich noch nicht einmal mit dem Inhalt seiner wenigen Schrankfächer hier in seinem chaotischen Zimmer samt Duschklo auskennt. Und erst seine Kleidung. Der junge Student hatte ganz vergessen, dass er einmal billige Jeans anstatt teurer Anzüge mit goldenen Manschettenknöpfen getragen hat. Einen Augenblick überlegt Georg, dann macht er auf dem Absatz kehrt und spaziert trotz der späten Stunde zum nahen Kaiserdamm, um sich ein Taxi zu suchen. Mit dem fährt er zum Hotel Adlon und lässt sich dort eines der Deluxe-Zimmer geben, das pro Nacht doppelt so viel kostet wie seine Studentenbude im ganzen Monat. Das ist doch viel eher wie nach Hause kommen, denkt sich T-Rex. Und einer spontanen Eingebung folgend, macht er von seinem neuen prachtvollen Domizil aus noch einen Anruf an diesem Abend bei dem Zeitungsreporter Kai Sickmann. Die beiden verabreden sich angesichts der späten Stunde für den kommenden Tag. Es ist Sonntag, 10.13 Uhr, als die zwei sich schließlich vor dem Neubau des Deutschen Technikmuseums am Landwehrkanal eher reserviert die Hände schütteln.
Ach, Georg? Bist du das? Was für eine Verwandlung! Guten Morgen auch, Eure Exzellenz. Wen hast du aus dieser Kluft geschubst, hä? Hättest du deine Laptoptasche nicht dabei, ich hätte dich glatt nicht erkannt. So viel wirft der Tupac-Song du nun auch wieder nicht ab. Oder hast du da was Neues am Laufen? Raus damit, wo hast du Krösus getroffen?
Im Adlon. Da wohne ich jetzt.
Im Adlon? Junge, Junge, da musst du ja wirklich auf eine Goldmine getreten sein, alle Achtung.
Bin ich. Ich habe ein wenig mit der Börse gespielt. Oh. Ist einfacher, als man glaubt.
Zockerglück gehabt, ja?
Wie kommst du darauf, dass Börse was mit Glück zu tun hat? Aber warum ich dich eigentlich sprechen wollte, was hältst du davon?
Post von der Hindenburg? Wie bist du denn daran gekommen? Hast du den von Margot?
Ach ja, Margot und du. Welche Verbindung hast du eigentlich zu dieser Tochter des Teufels? Wenn ich dir erzähle, was ich dieser Ausgeburt der Hölle alles zu verdanken habe, wirst du Kreuze über sie schlagen. Also, was hast du mit der zu schaffen?
Okay, ich denke, du hast recht. Ich schulde dir eine Erklärung. Muss aber ein bisschen ausholen. Oh. Entschuldige. Also, stell dir mal eine Zwiebel vor, okay? Keine Angst, wird keine Botanikvorlesung, nur ein Gleichnis. Ja? Also, eine Zwiebel. Ganz im Kern, da leben die normalen Menschen, so wie du und ich es einmal waren, früher. Unsichtbar von diesen normalen Menschen gibt es die erste Schale um diesen Kern, Geheimbünde. Die Freimaurer zum Beispiel. Schon eine Parallelwelt, aber nicht wirklich geheim, dafür sind es zu viele. Wirtschaftszirkel, studentische Bruderschaften, alles im Prinzip ziemlich harmlos. In der nächsten Schale oberhalb der Freimaurer gibt es elitärere Zirkel. Die Droiden gehören dazu, früher die Illuminaten, heute vielleicht noch die Bilderberg-Konferenz und der Club of Rome. Schon ziemlich exquisit, da wird wirklich schon Geschichte geschrieben. Und dann die äußerste Schale, die Skulls and Bones. Und vielleicht 2, 3 weitere Gruppen, die kein Sterblicher außerhalb wirklich kennt. Die halten sich für die Götter der Welt. Entscheiden über Leben und Tod, zetteln Kriege an, wählen Machthaber aus.
Ja, und wo steht deine Margot in diesem Bild?
Leute wie Margot, das sind die Gärtner, die diese Zwiebel einpflanzen und abernten. Du weißt, ich bin Reporter. Ich muss in diesem schmutzigen Spiel irgendwie mitspielen, um zu verstehen, was läuft. Aber ich verspreche dir, ich stehe auf deiner Seite. Schon der alten Zeiten wegen. Aber jetzt zu diesem Brief. Was hat es mit dem auf sich?
Tja, der wurde mir in Paris zugespielt. Angeblich stammt er von Tron.
Immer wieder Tron.
Gibt es denn um die Hindenburg ein Rätsel? Wenn Tron sich damit beschäftigt hat, dann müsste das ja eigentlich sein.
Lass mich überlegen. Das ist ja eine Weile her. Der Flug verlief normal. Dann ging das Teil plötzlich beim Landemanöver in Flammen auf. Der Kapitän, Lehmann hieß der, starb einige Zeit nach dem Desaster, sprach von einer Bombe. Wie auch der Kommandant des Marinestützpunktes Lakehurst, wo die Hindenburg abstürzte, Rosendahl mit Namen. Auch der war der Meinung, eine Bombe müsste es gewesen sein. Aber dafür gab es meines Wissens keine Beweise. Heikel war, dass als Traggas Wasserstoff verwendet wurde.
Ja, ich erinnere mich an die Bilder mit dem riesigen Feuerball.
Ja, das war aber nicht der Wasserstoff. Wasserstoff verbrennt mit einer sehr hellen, eigentlich durchsichtigen Flamme. Was so spektakulär brannte, waren die Hülle und der Treibstoff. Offizielle Absturzursache war statische Aufladung des Zeppelins. Man hatte ja die Leinen kurz vor Ausbruch des Feuers abgeworfen. Funktionierten wie Stromkabel. Die Deutschen versuchten den Amis damit die Schuld in die Schuhe zu schieben, weil die kein Helium rausrückten und deswegen der gefährliche Wasserstoff verwendet werden musste. Die USA hatten damals das Weltmonopol auf Helium. Was auch noch für mich als Medienmacher an diesem Absturz interessant ist, es war die erste Katastrophe dieses Ausmaßes, die vor laufenden Kameras und Radioreportern stattfand. Ein unglaubliches Medienereignis. Und hat dem kollektiven Bewusstsein dieses Geschehen als schlimmsten Absturz der Menschheitsgeschichte ins Gedächtnis gebrannt. Dabei war das Hindenburg-Desaster, zumindest gemessen an der Opferzahl, nicht die größte Katastrophe, nicht einmal bei den Zeppelinen. Es bietet nur die besten, eindrucksvollsten Bilder und die wohl emotionalste Live-Reportage einer solchen Tragödie überhaupt.
Hm. Und deshalb spielen Zeppelin heute keine Rolle mehr? Hm?
Höchstwahrscheinlich. Dank dieser Bilder traute sich keiner mehr in einen Riesen-Zeppelin, weil jeder das Trauma im Kopf hatte, in einem Riesen-Feuerball vom Himmel zu fallen. Dabei waren die Zeppeline damals ein Bombengeschäft. Wenn ich mich richtig erinnere, hatten die echten Zeppeline, also diejenigen Luftschiffe, die bei Zeppelin Friedrichshafen gebaut wurden, andere wurden ja in Großbritannien und den USA gebaut, also die Zeppeline, die sich wirklich Zeppeline nennen durften, hatten bis zu diesem Absturz am 6. Mai 1937 keinen einzigen zivilen Passagier verloren. Die sind über 1,6 Millionen Kilometer ohne Unfall geflogen. Zeppeliner aus dem Hause Graf Zeppelin galten bis zu diesem Unglück als das sicherste Verkehrsmittel überhaupt.
Warum hat man da nicht einfach die durch den Absturz entdeckten Fehler an der Sicherheit der Luftschiffe behoben und ist mit ihnen weitergeflogen?
Na, die Macht der Bilder. Und außerdem kamen damals auch die ersten transatlantikfähigen Flugzeuge auf. Schau da oben, auf dem Dach des Technikmuseums. Die alte Douglas C-47 Skytrain. Der Rosinenbomber der Berliner Luftbrücke. Das waren die Flugzeuge der ersten Generation, die die Lücke schlossen, die der Absturz der Hindenburg im internationalen Passagierdienst riss. Mit diesem spektakulären Absturz war das Zeitalter der großen Luftschiffe ein für alle Mal besiegelt. So, jetzt entschuldige mich bitte. Ich muss, wie ich dir am Telefon sagte, rein zu diesem Pressetermin. Das Technikmuseum eröffnet ja heute seine Schifffahrtsabteilung. Kommst du mit?
Hm.
Nicht? Okay, wir sehen uns. Und halt mich auf dem Laufenden, wenn du irgendein düsteres Geheimnis um die Hindenburg entdeckst.